Moin Flashers, jetzt heute mal wieder ein neues Video. Wir sind gerade mitten in der EM, die Gruppenphase neigt sich dem Ende zu und da dachten wir, wenn alle über EM reden, dann machen wir es auch und dementsprechend starten wir mal. Jan, was war denn dein erster Eindruck so von der EM? Was macht die EM aus?
Ja, die EM ist natürlich zurzeit ein sehr wichtiges Thema für viele Fußballfans. Und ja, die EM ist dahingehend sehr interessant. Zum Beispiel eine Nation, die mich sehr, sehr überrascht hat, taktischer Natur, war zum Beispiel Italien, die das sehr, sehr gut gemacht haben. Also wirklich großen Respekt, großes Kompliment da. Und sonst finde ich die EM eigentlich ja, im Moment sehr ausgeglichen. Also viele Spiele sind sehr, sehr eng. Details entscheiden. Was man natürlich auch, glaube ich, merkt, ist, dass viele Standardtore fallen. Also da eine Standardsituation immer hilfreich ist, da viel auch einzustudieren. Und was man natürlich auch merkt, ist natürlich die Königsdisziplin im Fußball. Man muss sich spielerische Lösungen zurechtlegen gegen einen sehr gut organisierten, sehr leidenschaftlichen und sehr tiefstehenden Gegner. Und das sind so bisher so meine ersten Eindrücke bei der EM.
Was mir aufgefallen ist, sind die ganzen Distanztore. Also ich finde, das hatte man früher, hatte man noch so ein paar Spieler und das ist jetzt so ein bisschen, dann kam Tiki-Taka und dann hat man so gemerkt, ja, aus der Distanz kamen weniger Tore und jetzt sieht man das wieder ein bisschen mehr. Und du hast ja jetzt sehr intensiv über Taktik geredet. Von welchem Club oder von welcher Nation bist du denn komplett enttäuscht jetzt von den ersten Spielen so?
Ja, das ist schwierig zu bewerten, weil von einer Nation oder von einem Team enttäuscht zu sein, ist immer sehr, sehr schwierig, weil man kennt die Erwartungshaltung ja erstmal gar nicht. Man weiß ja auch gar nicht, welche Ziele haben sie sich für dieses Turnier vorgenommen. Dementsprechend kann man nur als neutraler Zuschauer bewerten. Und natürlich erwartet man von einer Nation vielleicht wie zum Beispiel Frankreich noch eine vielleicht bessere Performance taktischer Natur. Sie haben natürlich sie haben, finde ich, mit sehr, sehr viel Glück gegen Deutschland gewonnen. Sie haben dann gegen Ungarn unentschieden gespielt. Und dementsprechend, na klar, sie haben da 4 Punkte geholt, aber es ist jetzt noch nicht die Performance dabei gewesen, auf taktischer Ebene, die man eigentlich von denen hätten, also von so einer Nation wie Frankreich hätte erwarten können, weil die natürlich auch als großer Favorit von den Experten kategorisiert worden sind. Ja, und deswegen finde ich es schwierig und Enttäuschung ist da auf sehr hohem Niveau, weil Frankreich ja trotzdem gut gespielt hat in beiden Spielen. Ne? Im ersten Spiel eher aus einer abwartenden Haltung gegen Deutschland und im zweiten Spiel haben sie mehr aus ihrem Ballbesitzspiel Lösungen gefunden. Dementsprechend merkt man, sie sind variabel, aber ich glaube, dass Frankreich noch viel, viel mehr kann. Und ja, das so mal an einem Beispiel erklärt.
Gut, aber bei Frankreich habe ich das Gefühl, die machen immer noch dasselbe, mit dem sie auch Weltmeister geworden sind, dieses hinten reinstellen, abwarten und dann über ihre schnellen, verrückt schnellen Stürmer da nach vorne zu spielen. Dementsprechend, ich finde das nicht enttäuschend, obwohl ich natürlich mir vorstellen kann, dass das Spielermaterial was viel Geileres spielen kann, aber es ist halt deren DNA und ich kann mich auch noch erinnern, wie das jetzt in den letzten Jahren gefeiert wurde und wobei ich glaube ich bei der WM damals im Halbfinale haben die, glaube ich, gegen Belgien gespielt. Und da habe ich mir nur gedacht, Belgien muss das eigentlich spiegeln und einfach die Geduld auch haben. Dann geht das Spiel in die Verlängerung, ins Elfmeterschießen und dann ist ja sowieso eine Glückssache.
Ja, du hast einen, finde ich, interessanten Punkt, den du gerade erklärt hast. Ja, Frankreich ist dafür bekannt, dass sie aus einer sehr abwartenden Haltung, aus ihrem sehr kompakten Verteidigen gegen den Ball in ihre Umschaltsituation kommen. Klar, Mbappé mit enorm viel Speed oder auch ein Griezmann, der es immer wieder schafft, seine Spieler gut in Position zu bekommen. Und Frankreich natürlich auch mit Kanté, Pogba, einen sehr physischen Kader, sehr athletische Spieler. Da hast du vollkommen recht. Nur mein Punkt ist, ich glaube, dass Frankreich, wie du schon auch so ein bisschen prognostiziert hast, ne? Es ist ein schwieriger Begriff, aber jeder kennt das mal. Ein paar Begriffe sind einfacher zu bereden als andere. Und dementsprechend glaube ich, man hat so eine gewisse Erwartungshaltung an Frankreich. Klar, sie spielen das, was sie immer spielen, aber ich glaube, dass sie einfach viel mehr können. Also ich glaube, sie können dominanter spielen und Es ist halt so, klar, sie sind dadurch erfolgreich geworden. WM 2018 haben sie das ja mit dieser Art von Fußball zu spielen auch geschafft. Ne? Hast vollkommen recht. Aber es ist ja als neutraler Zuschauer, natürlich hat man trotzdem den Wunsch, dass sie vielleicht noch mehr machen. Und sie probieren es ja auch immer kommunikativ, dass sie auch sagen, ja, sie wissen, dieser Stil kann nicht unendlich lang funktionieren. Das sagen ja selbst auch die Experten dort im Land. Und deswegen glaube ich, ist es halt sehr, sehr empfehlenswert, einfach variabler zu werden. Und deswegen dachte ich, vielleicht erkennt man das jetzt schon bei der EM, dass sie vielleicht noch einen nächsten Step gehen und da vielleicht eine Mischung herstellen.
Ich glaube, das ist im Fußball aber nicht so. Also meine Theorie ist, du spielst es immer so lang, wie es irgendwie funktioniert und du realisierst gar nicht, wann es nicht mehr funktioniert. Gucken wir uns Deutschland an, die sind Weltmeister geworden, haben dann 2016 und 2018 das nochmal versucht. Und 2016 lief es dann auch noch halbwegs und dann aber 2018 überhaupt nicht mehr. Und ich glaube, da gibt es noch mehr Beispiele, wo es wirklich, also auch Italien hat, glaube ich, irgendwann auch mal die Qualifikation für ein großes Turnier verpasst. Spanien ist, nachdem sie Weltmeister geworden sind, hatten das dann auch, dass sie plötzlich in der Gruppenphase rausgeflogen sind. Und ich glaube, egal wie groß die Warnung ist, das siehst du nicht und dann sagst du, ich bleibe bei dem Konzept, was aktuell funktioniert.
Ja, es ist vollkommen legitim, dass man seinem Konzept vertraut und man hat ja auch die Erfolge generiert, das ist vollkommen logisch. Nur mein Punkt ist, dass es trotzdem sehr, sehr wichtig ist, dass man immer wieder sich im Klaren ist, dass es irgendeine Phase geben wird, wo die Ergebnisse vielleicht nicht stimmen, wo der Gegner sich vielleicht noch besser auf diese Art des Fußballs einstellen kann. Und dann ist es wichtig, dass man dann nicht in Panik verfällt und dann sagt, oh, wie kann das jetzt sein? Sondern dass man sagt, okay, wir bleiben ruhig, wir bleiben fokussiert und überlegen uns einfach eine neue Strategie oder neue Anpassung, wie wir vielleicht diese Art noch einen Tick offensiver spielen können. Und dementsprechend dahingehend war das gemeint, dass es immer sich lohnt, sich sehr flexibel aufzustellen. Aber klar, sie sind Weltmeister geworden, sie haben sich das verdient. Sie werden von allen Experten, die das prognostizieren, jetzt auch richtig gesprochen den Begriff, dass sie der Top-Favorit sind. Und viele äußern diese Prognose und man kann sie auch dahingehend nachvollziehen, weil sie vielleicht auch den breitesten und besten Kader haben von den einzelnen, auf den einzelnen Positionen, wenn man die bewertet. Und deswegen glaube ich, was mir auch noch aufgefallen ist bei der EM, ist auch eigentlich, wie unglaublich flexibel auch Nationen Systeme wechseln können. Also ein gutes Beispiel zum Beispiel von mir vorhin erwähnt, wer mich am meisten überrascht hat, war zum Beispiel Italien. Italien spielt mit dem Ball nicht nur in 3-4-3, sondern sie spielen auch mal mit dem Ball aus einem 3-5-2 oder mal aus einem 3-4-1-2. Ja, das sind so an dem Beispiel schon mal drei theoretisch vom Inhaltlichen sehr ähnliche Grundordnung, die du aber ganz anders interpretieren kannst in den Rollen. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend, dass zum Beispiel so eine Nation wie Italien für sich erkannt hat, okay, wir können bei dieser EM, wo es viele Favoriten gibt, wo es viele gute Nationen gibt, nur erfolgreich sein, wenn wir uns sehr flexibel aufstellen und in den Grundordnungen einwandfrei wechseln können.
Das ist schon mal ein gutes Statement. Italien gefällt dir, das merkt man.
Oh, ja. Bella Italia.
Und
geiles Land.
Jetzt will ich nochmal auf ein anderes Thema hinauskommen. Und zwar, das ist die Medien, die mediale Berichterstattung, die mediale Begleitung. Wie findest du die denn bei dieser EM? Wie schätzt du sie ein? Ist neutral? Ist sie gut? Oder?
Ja, also es ist eine wichtige Frage. Ich glaube, man kann es schwierig bewerten. Also was man, glaube ich, was jeder so mitbekommen hat, ist natürlich, wenn eine Nation zum Beispiel im ersten Spiel, wo die Erwartungshaltung hoch war, vielleicht nicht so gut performt hat, ist natürlich die Kritik enorm da. Und mit denen müssen dann die Verantwortlichen klarkommen und müssen da Mechanismen finden, dass die Spieler sich trotzdem auf die nächsten Aufgaben fokussieren können. Auf der anderen Seite merkt man auch, gibt es bestimmte Themen, die sind sehr, sehr neutral. Also sehr neutral geführt. Es gibt wiederum aber auch Debatten, die sind sehr emotional, teilweise für mich ein Tick überemotional. Also wenn ein gutes Beispiel, ein Kollege von mir, der zum Beispiel in Spanien lebt, der hat mir erzählt, im ersten Spiel wurde die spanische Nationalmannschaft hochgejubelt für ein 0-0 gegen Schweden, was ich von der Performance her eher solide fand, jetzt nicht überragend. Das zweite Spiel, was ich taktisch und auch inhaltlich besser fand, haben die Medien enorm kritisiert. Und das ist da, finde ich, hat er auch einen guten Punkt, der Kollege, dass es sehr, sehr paradox ist, dass du zweimal einen Unentschieden hast, aber das eine wird hochgejubelt und das andere wird sehr intensiver kritisiert. Und ich glaube, das ist so das, was ich so von vielen Kollegen auch in anderen Nationen mal so mitbekommen habe, dass da die Medien sehr, sehr emotionaler berichten jetzt bei der EM. Und man muss natürlich auch sagen, für viele, die natürlich auch eine sehr hohe Erwartungshaltung selbst ja auch formulieren, es ist natürlich dann auch umso schwieriger, dann auch mal mit einem Unentschieden klarzukommen oder ein Spiel zu verlieren. Aber ich glaube, die Kunst ist es, dass man immer ruhig bleibt. Man hat diese drei Spiele, natürlich ist der Druck groß, aber man muss einfach jedes Spiel individuell bewerten. Und das ist, glaube ich, was ich mir dann noch mehr wünschen würde. Aber es ist halt sehr, sehr schwierig zu bewerten, weil es sind sehr, sehr viele Themen, die in dieser EM sehr wichtig sind.
Gleichzeitig genau das, dass du jedes Spiel einzeln bewerten musst, haben wir, glaube ich, jetzt auch schon gesehen, hier im Gruppenspiel, Gruppe B oder C, weiß ich nicht, die Dänemark-Gruppe. Dänemark war letzter. Die haben zwar jedes Spiel, fand ich, gut gespielt, haben aber jedes Mal, also haben aber zweimal in den ersten beiden Spielen dann auch verloren. Beim ersten kann man noch diskutieren, woran das jetzt gelegen hat. Beim zweiten kann man auch diskutieren, woran es gelegen hat, aber sie haben eigentlich ihren Stiefel gut durchgespielt und trotzdem haben sie es dann nicht geschafft, die Punkte zu holen. Und sie haben es trotzdem am letzten Spieltag noch geschafft, sich auf Platz 2 hoch zu katapultieren vom abgeschlagenen Letzter. Und dementsprechend ist das für mich ein super Beispiel, was eigentlich ein Spiel ausmacht und dass die emotionale Berichterstattung, wie wir sie auch meiner Ansicht nach in Deutschland haben, komplett eigentlich keinen Platz haben sollte und deutlich weniger emotional geführt werden sollte.
Ja, also Dänemark ist wirklich ein gutes Beispiel, weil ne, die Konstellation war sehr, sehr schwer für sie, weil sie wussten, okay, sie müssen das Spiel gegen Russland gewinnen, was sie auch am Ende verdient gemacht haben, aber sie wussten, okay, aber in dem gleichen Zeitpunkt, wo sie spielen, brauchen sie die Hilfe von Belgien. Also Belgien muss gegen Finnland gewinnen. Und das ist eine mental sehr anspruchsvolle Konstellation, weil auf der einen Seite musst du selbst erstmal das Spiel gewinnen, aber musst ja auch ein bisschen darauf hoffen. Also du hast diese eine Ebene, Spiel selbst gewinnen und hoffen, dass Belgien uns hilft. Und Belgien war ja schon durch. Also Belgien hat ja zwei Spiele dominant gewonnen und war dann somit durch. Und dementsprechend ist das halt wirklich die Herausforderung. Ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man immer wieder sich fokussiert und jedes Spiel individuell für sich selbst bewertet. Und das ist halt einfach sehr, sehr wichtig. Und das hat Dänemark sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, was Dänemark auch sehr, sehr gut gemacht hat, ist, dass sie auch das vor dem Spiel, finde ich, gut auch kommuniziert haben. Also sie haben gesagt, okay, wir wissen, auch wenn wir gewinnen und Finnland gewinnt, sind wir raus, aber wir können dann mit Stolz nach Hause fahren. Also beziehungsweise spielen ja ja, zu Hause, aber sie können dann in dem Sinne, ne, ihr versteht schon, was ich meine, nach Hause fahren. Und das finde ich, fand ich sehr, sehr kommunikativ clever, weil du der Mannschaft damit vermittelst, wenn wir erstmal unser Match gewinnen, ist der Job erledigt. Was dann kommt, ist Bonus. Und da hatten sie halt einfach das Privileg oder das Glück, dass Belgien halt gegen Finnland gewonnen hat und dementsprechend Glückwunsch an Dänemark. Sie sind im Achtelfinale und werden ihr Bestes geben, wahrscheinlich in dieser Euphorie von jedes Spiel auch weiter einzeln zu bewerten.
Da, genau da, als du eben da mit den, wie man dann mit den Medien umgeht, da fällt mir direkt immer, und ich glaube, es geht jedem so, der 2014 die WM verfolgt hat, das Eiston-Video von Per Mertesacker, Interview von Per Mertesacker ein, der ja wirklich, Deutschland hat nicht gut gespielt, aber es ist ja egal, weil am Ende das Ergebnis halt gestimmt hat. Und damit hat er eine komplett andere Emotionalität und ich fand auch so ein bisschen eine Verwirrtheit bei den Medien ausgelöst. Und ja, das fand ich sehr interessant. Und jetzt würde ich nochmal auf einen Punkt kommen, und zwar den ganzen Aufbau. Jetzt am Anfang war das, glaube ich, waren wir alle so ein bisschen kritisch mit den 12 Austragungsorten. Wir sind 12, ich glaube, es sind 12. Und mit den unterschiedlichen Ländern, viel Reisen, würde mich interessieren, wie nimmst du das wahr? Was für Vorteile hat das vielleicht auch, dieses in diesen vielen unterschiedlichen Nationen zu spielen, sodass du nicht sagen kannst, das war die EM in Deutschland oder so?
Ja, also ich glaube, die UEFA hatte das Ziel, Kulturen miteinander zu verbinden. Und ich glaube, aus dieser Denkweise ist das meiner Meinung nach sehr, sehr gut gedacht, weil du sagst, okay, jede Kultur kann sich präsentieren. Also jeder, der die Möglichkeit hat, also die Nationen bewerben sich ja bei der UEFA und die Nation, die dann das Ticket bekommt, dort einen Austragungsort zu organisieren, sollte meiner Meinung nach auch verstehen, okay, wir haben jetzt die Chance, unsere Kultur den Leuten zu erklären, um einfach diese Kulturen zusammenzuführen, was meiner Meinung nach immer die Herausforderung ist und auch immer der Anspruch sein sollte, weil wir können von jedem lernen. Also wir können aus jeder Kultur Dinge herausfiltern und überlegen, okay, was macht diese Kultur eigentlich aus und was können wir aus unserer Kultur den anderen erklären. Ich glaube, das ist ein geiler Effekt, der entstehen kann, wenn man wirklich so eine internationale Geschichte daraus macht. Und dementsprechend glaube ich, ist es eine sehr clevere Idee. Und es hat ja auch noch den Vorteil, dass auch die jeweiligen Standorte, also die jeweiligen Nationen, die bekommen ja dadurch auch noch mehr Medienaufmerksamkeit. Und sie können ja auch dadurch vielleicht noch mehr soziale Projekte fördern, vielleicht auch noch mehr Projekte im Thema Nachhaltigkeit, Infrastruktur. Also sie können ja mit der Aufmerksamkeit vielleicht auch neue Sponsoren für die Stadt oder für die Unternehmen begeistern. Und ich glaube, dass durch so ein Zusammenführen der Kulturen sehr, sehr viel entstehen kann.
Ich gehe da komplett mit. Was mich aber so ein bisschen irritiert, ist, dass es ja in den Statuten der UEFA drinsteht, dass sie nicht, dass sie keine politischen Statements irgendwie akzeptieren. Und es ging ja jetzt so weit, dass Regenbogenfahnen und so weiter schon als politisches Statement gelten. Das heißt, für mich, sie versuchen obwohl sie eigentlich vielleicht das Ziel hatten, diese Kulturen zusammenzuführen, versuchen sie diesen kommunikativen Austausch dann doch wieder zu unterbinden. Siehst du das auch so oder bin ich da zu hart?
Ja, also ich verstehe schon deine Kritik, weil die UEFA da vielleicht kommunikativ nicht präzise genug spricht, sage ich mal. Also die UEFA ist, ich glaube, selbst noch gar nicht so im Klaren, wie sie darauf reagieren wollen. Sind dann teilweise auch zu hektisch in ihren Formulierungen. Und ich glaube, durch diese hektischen Formulierungen entsteht so eine Unsicherheit bei den Nationen selbst und natürlich dann auch bei den Leuten, die das organisieren. Und ich glaube, da müsste die UEFA sich vielleicht erstmal im Klaren sein, was sind eigentlich ihre Rahmenbedingungen, was sind ihre Spielregeln, die sie ja auch. Das ist ihr Recht, die sie auch formulieren wollen. Aber das müssen sie klar definieren. Was sind diese Spielregeln? Erst wenn das möglich ist, können wir es viel, viel besser differenzierter auch bewerten. Und da ich das Gefühl habe, das ist noch nicht so klar formuliert von der UEFA, weil die sich da ja auch teilweise nicht einig sind, wer von den einzelnen Verantwortlichen etwas formuliert, glaube ich, die müssen erstmal eine Einigkeit herstellen, müssen sich gemeinsam für einen Weg entscheiden. Und erst dann, glaube ich, ist das auch alles möglich.
Ja, also die UEFA steckt dir den Rahmen ab, in dem das Turnier läuft. Und da drin sollen sich ja alle Nationen möglichst entfalten. Aber ich habe das Gefühl, dass sich die Nation nur, also dass der Rahmen so opportunistisch gesteckt wird. Also für eine Nation, die sagt, ich mache das Stadion voll. Und ich lasse hier unabhängig von Corona und was weiß ich, lasse ich hier 60.000 Menschen ins Stadion, habe ich das Gefühl, dass die UEFA dann sagt, boah, das ist für uns ein Entgegenkommen, das nutzen wir, während dann und dementsprechend denen auch eine Plattform gibt für ihre Kommunikation und die anderen Nationen dann halt auch dann über die Mechanismen, die halt ich nenne es mal UEFA-Recht, dann auch hart angegangen wird. Und das finde ich so ein bisschen, also ich finde, das schimmert so durch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber.
Ja, also ich verstehe schon die Aspekte, die du hier kurz erklärt hast, und auch deine Kritik, die kann man schon gut verstehen. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig zu bewerten, weil es kommt ja auch ein Faktor dazu, dass natürlich die UEFA, und das merkt man ja auch vielleicht innerhalb ihres Gremiums, sag ich mal, auch nicht immer die gleiche Sprache spricht. Und da gab es ja auch viele Beispiele. Also ein Beispiel ist ja zum Beispiel die UEFA Nations League, die man ja eingeführt hat, Wo sich ja aber auch Nationen beschwert haben, man kann natürlich diskutieren, warum waren es jetzt immer die großen Nationen, weil man muss sich ja vorstellen, die UEFA wollte mit der Nations League einen Rahmen schaffen, dass die kleineren Nationen, die auch das Recht haben, davon zu partizipieren, diese Nations League als Möglichkeit haben, sich zu präsentieren. Die großen Nationen, die ja aber, mit denen die UEFA ja theoretisch ja auch sprechen musste, war ganz anderer Meinung und meinte ja, nee, das wurde uns irgendwie nicht so klar vermittelt. Und da, glaube ich, ist auch so eine Schwachstelle, dass ja die UEFA vielleicht in ihrer Kommunikation einfach noch nicht klar genug ist, weil scheinbar der eine vielleicht das erzählt, der andere dies erzählt. Und ich finde, die Nations League ist da ein gutes Beispiel, wo vielleicht da noch Entwicklungsmöglichkeiten sind, die die UEFA machen sollte und wo die UEFA auch kommunikativ einfach noch klarer werden muss.
Super, ich finde, das war ein kompaktes, gutes Video, wo wir wirklich
Ja.
viele Aspekte der Europameisterschaft 2020 da beleuchtet haben. Und dementsprechend, wenn ihr das auch so seht, dann folgt uns mal hier auf Instagram und abonniert den Kanal und dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr.